Ja, das stimmt doch, was nicht. Heute ist ja gar nicht Montag, aber trotzdem wissen wir Bescheid. Ich weiß Bescheid und Herr Lochthofen weiß auch Bescheid. Wenn dieser Song kommt, dann sind wir beide dran. Ich begrüße recht herzlich in der Leitung Sergei Lochthofen, den langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemein. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen. Schönen guten Morgen.
Guten Dienstag, Herr Rose.
Ah, guten Dienstag, ja. Es ist komisch, wir sind alle so geeicht auf Wochenanfang und das ist unser Bierrhythmus. Haben Sie auch diesen Rhythmus drin?
Das war ja auch so gedacht, dass wir jedes Mal am Montag zur gleichen Zeit, vielleicht schaltet ja jemand sogar ein deswegen.
Ja, das könnte sein. Wir haben ja eigentlich interessante Dinge zu besprechen, die ja manchmal unglaublich sind und auch schwer zu erfassen. 9 Nullen sind ja schwer zu erfassen. Überhaupt.
Im Leben treffen Sie schon mehr als 9 Nullen. Also da laufen draußen jede Menge Menschen rum. Aber in der Mathematik und dann beim Geld sieht es ein bisschen anders aus, da haben Sie recht.
Also man kann sich kaum vorstellen, 55 Milliarden, das sind also 9 Nullen.
Na, vergessen Sie die 500 Millionen nicht, die noch.
Ach,
55 Milliarden, 500 Millionen.
Das sind ja eigentlich Peanuts, ne? Das ist ja kaum der Rede wert. Unglaublich, also ich dachte erst, es ist ein Scherz und habe ich versucht zu verstehen, was da passiert ist. Und da haben selbst Wirtschaftsprüfer, selbst Profis haben das nicht bemerkt. Da hat jemand Plus und Minus verwechselt und dann plötzlich findet sich in der Schrottbank der ausgelagerten HRI-Bank 55 Milliarden Euro. Unglaubliche Sache, oder?
Ja, unglaublich in jeder Hinsicht, aber zeigt uns einfach, was da draußen wirklich passiert. Ich würde mal sagen, wenn bei der Bank 55 Euro falsch verbucht werden, wäre das schon ein Gegenstand für einen normalen Mitarbeiter, dass er höchstwahrscheinlich großen Ärger bekommt oder entlassen wird. Aber offensichtlich sind die Standards bei weitem nicht so hoch, wie wir uns das vorstellen. Und es ist entsetzlich, also 55,5 Milliarden ist eine gigantische Summe, zeigt aber auch, wie man da inzwischen jongliert mit dem Geld.
Mhm. Können da nicht die Menschen jegliches Vertrauen in die Politik verlieren? Sie haben es gesagt,
ja, der Schäuble hat es nicht selber gebucht. Also ich habe eher das Gefühl, dass dieser ganze Bankenbereich, jetzt will ich nicht die nette Beraterin bei der Sparkasse jetzt schlecht machen, aber in der Summe wird da mit Geld jongliert, hin und her geschoben, rein, raus, wo Größenordnungen mit Sicherheit auch verschlampt werden. Wir haben ja auch diese Spekulation gehabt, wo Leute für 1 Milliarde und mehr Geld verzockt haben direkt. Also ich glaube, da passiert irgendetwas, was wir längst nicht mehr kontrollieren können. Und wenn die dann noch die Kontrolle outsourcen, das heißt, irgendeine Firma irgendwas weitergibt und nochmal weitergibt bei diesen Summen, das geht eigentlich gar nicht. Also ich glaube, da ist auch, was die Wertevorstellung betrifft, was die Standards betrifft, ein schrecklicher Zustand erreicht worden.
Mhm. Paul Krugman, also der weltweit anerkannte Professor für Volkswirtschaftslehre, der hat in einem Interview mit der Frankfurter Rundschau gesagt, also es liegt auch vor allen Dingen an der verbohrten Elite. Es wäre komisch, wenn es nicht so traurig wäre. Europa könne den Euro retten, wenn seine Politiker nicht so verbohrt wären. Und er spricht von Europas arroganter Elite. Können Sie nachvollziehen, was er meint?
Das ist schon richtig so. Man sieht das sehr auf sich bezogen. Was mir nutzt, ist gut. Was mir nicht nutzt, muss man nicht machen. Das heißt also auch die soziale und die Bindung und die Vererdung dieser ganzen Vorgänge hat ja, sage ich jetzt mal, längst aufgehört. Damit hat er nicht ganz Unrecht. Natürlich werden es auch wieder Europäer richten müssen. Also ich habe erstens das Gefühl, wir müssen aufpassen, wir sollten nicht ständig den Euro schlecht reden. Es ist keine Euro-Krise, es ist eine Bankenkrise wiederum. Und höchstens eine Verschuldungskrise. Der Euro selbst, der macht sich ja sogar ganz munter in diesen Zeiten, ja. Wir werden mal sehen nach der Ankündigung in Athen, dass da eine Volksabstimmung ist, ob das so weitergeht. Aber der ist erstmal gar nicht mal so schlecht. Und der Rest ist, dass wir das Offensichtliche nicht tun. Zum Beispiel, wenn die Engländer sich sperren, eine Transaktionssteuer zu machen. Das heißt, das, was wir jeden Tag an der Mehrwertsteuer als normale Konsumenten zahlen, zahlen die Banken und die Zocker nicht. Das heißt, wenn man da Geld abschöpfen würde und aus diesem Fonds dann wiederum diese Katastrophen zum Teil begleicht, dann hätten wir ein bisschen Ausgleich erreicht. Die Dinge sind ja zum Teil ganz schön pervers. Sehen Sie, es gibt Berechnungen, wie groß die Maisernte der ganzen Welt in einem Jahr ist. Und auf diese Maisernte wird spekuliert. Das Zehnfache an Geld wird da eingesetzt. Das heißt, es hat überhaupt nichts mehr damit zu tun, was da überhaupt noch existiert. Und das müssen wir natürlich unterbinden mit.
Das ist ja eine unglaubliche Geschichte, die man sich auch wiederum nicht vorstellen kann, die Spekulation auf Lebensmittel. Andererseits,
ja, der Hunger ist einfach ein Gegenstand von Jonglieren, von Geld verdienen, Geld verlieren. Und sie treiben natürlich auf diese Weise die Preise in die Höhe. Die Ackerflächen, die eigentlich dazu da sein sollten, Menschen Nahrung herzustellen, werden für andere Dinge missbraucht, also stillgelegt und andere Sachen. Also eigentlich perverses Zeugs. Und diese Menschen sind weit weg von Werten, von Moral, von anderen Dingen. Gleichzeitig fordert aber auch die Wirtschaft immer wieder und Diskussionen über die Moral. Da sehen wir doch, was das für eine Moral ist.
Sie sagen, dem Euro geht es nicht so schlecht, aber den Staaten geht es schlecht. Wir steuern ja auf eine Staatsschuldenkrise zu. Und jetzt ist es ja so, dass man eigentlich von Konkursverschleppung reden könnte in der Zeit, bis der Schuldenschnitt von Griechenland kommt. Das geht ja jetzt schon ein paar Monate. In dieser Zeit haben die Banken sich von den Staatsanleihen, von den griechischen getrennt. Und wenn jetzt von einem Schuldenschnitt die Rede ist, dann müssen die Banken gar nicht so sehr bluten. Die hatten genügend Zeit, sich zu verabschieden. Und die EZB hat Staatsanleihen griechische aufgekauft von den Banken und die Banken sind im Grunde verschont geblieben. Im richtigen Leben wäre das Konkursverschleppung und die ist eigentlich strafbar.
Vollkommen richtig, nur wen wollen wir da bestrafen? Da müssten wir die Gemeinschaft bestrafen. Und die Banken sind ja noch viel gewitzter als die Sklaven. Man hat jetzt den Schuldenschnitt 50% gemacht. Das ist ein großes Geschäft für die, denn auf dem Markt, wenn sie draußen ihre Anleihen verkaufen würden, ihre griechischen, kosten die nur 40%. Das heißt, sie müssen mindestens ab 40% runtergehen. Diese 10% Differenz zwischen den 50, den man ihnen jetzt abgetrotzt hat, die kassieren die. Und schauen Sie mal, wenn Sie Ihre paar tausend Euro auf die Sparkasse schaffen, da kriegen Sie 1 oder 2% Zinsen. Die kriegen 10. Ist doch ein gutes Geschäft. Also die haben uns weiterhin im Griff und solange das der Fall ist, wir haben ja jetzt diese Woche auch einen großen Gipfel, G20 wieder mal, aber da sperren sich die Amerikaner und die Engländer etwas effektiv zu machen, weil sie einfach von diesen ganzen Transfers und den ganzen Hedgefonds leben.
Davon leben ja Leute, die im Schatten sitzen. Wir haben die Börse, die ja irgendwie durchschaubar ist, wenn man sie durchschaut. Wir haben die Banken, die klassischen Banken, die ja auch ein bisschen reguliert sind. Da gibt es ja Regularien, man kann zumindest in den Bilanzen nachschauen, was da passiert.
Nein, nicht alles. Aber das da gibt es ein Pakete, also genau konkret, was die Deutsche Bank wie und wo verdient und macht, das kriegen sie nicht mit und ich auch nicht.
Ja, und was ich meine ist, der Schattenbankensektor, der völlig im Dunkeln lebt und der außerbörsliche Handel, der von der Volumina alles überschritten hat, schon den ganzen Umsatz der Volkswirtschaften und den regulierten Bankensektor von der Menge hat er den schon längst überschritten. Warum geht da die Politik nicht ran? Im Grunde müsste das doch...
Naja, schauen Sie sich doch mal ganz konkret an. In Europa spricht man nicht mit einer Zunge, weil zum Beispiel die Engländer nicht bereit sind, Regulierungen zuzulassen, weil die Londoner City natürlich eine große Einnahmequelle für die Briten ist. Sie haben nicht mehr viel. Ich meine, haben Sie irgendwas außer vielleicht ein paar Gummistiefel oder einen Regenmantel, was das England noch ist, was Sie konsumieren? Das war früher was anderes. Es gab Autos, es gab Maschinen, es gab dieses. All das hat man eigentlich in der Zeit von Thatcher runtergefahren und sagte, es reicht, wenn wir uns gegenseitig Geld leihen und verleihen und davon werden wir leben. Deswegen sind die einfach stur und starr gegen die ganzen Dinge. Das heißt in der Konsequenz, wenn ich jetzt nicht so ein großer Europäer wäre, müsste man sagen, die Griechen bleiben in der EU, aber die Engländer müssten raus.
Das ist natürlich harter Tobak. Denn wenn wir jetzt noch über Fußball reden, dann holen wir die alten Kämpfe.
Da haben sie auch seit Jahren nicht mehr viel geholt, die Briten. Sie leben noch von der Tradition. Obwohl ich ein großer Freund Großbritanniens bin und immer mit Sympathie das Land betrachtete, aber das, was da politisch zum Teil und wirtschaftlich gemacht wird, ist absurd.
Ach, lassen Sie uns jetzt mal über was Schönes reden, über Erfurt, über Thüringen, unser kleines, huscheliges Land. Da ist ja, das ist ja...
Wir hätten ja auch über Angela Merkel noch reden können, die macht ja auch nette Sachen. Also,
die profitiert doch jetzt, oder? Also die geht doch jetzt zusammen...
Nein, das macht die clever, die ist cleverer als alle anderen. Die schaut schon auf die Wahlen 2013 sind sie wohl, ja. Und schaut sich an, die FDP ist bis dahin entweder dahin gegangen oder höchstens 5%, mit 5% bei der FDP und bei ihr 33, 35 holt sie nichts, also Mathematik, Buch aufgeschlagen, das ist irgendwo dritte Klasse, glaube ich, eine ganz einfache Rechnung. Sie muss die SPD klein halten, ihr die Themen wegnehmen, um eine große Koalition zu machen. Herr Steinbrück ist ja auch ein netter Vizekanzler gewesen.
Jetzt sind Sie aber wieder ganz schön böse. Also das heißt,
das ist eine ganz einfache, ich meine, das entspricht auch Ihrer Mentalität, die kommt aus einem protestantischen Pfarrhaus im Osten, Vater Sozialdemokrat und so weiter und so weiter. Die ist im Grunde eigentlich in die Richtung viel stärker verankert als in die konservative CDU-Richtung. Nur die CDU tut sich schwer mit diesen Wendungen der Politik, die sehr pragmatisch, sehr vernünftig sind. Sie ist eben halt tatsächlich im Augenblick die einzige Politikerin. Schauen Sie mal in die SPD, schauen Sie mal zu den anderen rüber, schauen Sie mal bei der Linken, da kommen Lafontaine und Frau Wagenknecht wieder. Einen besseren Gefallen können sie ihr nicht tun. Die sind dann mit dem Rot-Rot-Grün, findet damit auf jeden Fall nicht statt. Also sie ist in der blendenden Lage und zieht jetzt sozusagen ihre Bataillone zusammen für die nächste Wahl.
Also das heißt, wir müssen nochmal erklären, es geht um den Mindestlohn. Die CDU hat sich jahrelang verweigert gegen einen gesetzlichen Mindestlohn. Der soll jetzt auch nicht so heißen, aber es soll eine Lohnuntergrenze geben. Und da öffnet sich jetzt die CDU. Ist das, glauben Sie, dass es eine Idee von Frau Merkel ist oder hat sie nicht eher von dem sozialen Lager der CDU? Oder gibt's
ja, aber das Thema geistert natürlich schon lange rum und mit Recht haben das die Linke und die SPD immer wieder nach vorne gerückt als ein großes Thema der Opposition. Um sowas umzusetzen, muss man regieren. Und das weiß Frau Merkel, sagt, ich mache es. Die anderen reden drüber, ich mache es. Sie hat natürlich Schwierigkeiten mit den eigenen Leuten. Das ist nicht ungefährlich, weil ein Teil der CDU sehr gläubig ist, ideologisch ausgerichtet ist, vor allem im Westen, im Osten weniger, dass man sagt, das geht doch gar nicht, das haben wir doch nie gemacht, so etwas. Aber sie sagt, passt auf, meine Lieben, wir wollen Wahlen gewinnen. Und wir haben es ja schon wiederholt gesehen, die SPD hat es davor gemacht. Sie hat den Helmut Schmidt selbst als Partei rauskatapultiert, also den großen Elder Statesman, der heute in jeder Talkshow die weisesten Dinge von sich geben darf. Sie hat natürlich auch den Schröder letztlich weggeschossen, weil sie mit seiner Agenda nicht mitgegangen ist. Das will Frau Merkel verhindern. Sie will den Wandel, aber so, dass ihre CDU halbwegs noch in der Kurve mitkommt.
Dann wird es ja langweilig. Also Sie gehen davon aus, es wird eine große Koalition geben.
Darauf zielt die ganze Strategie von Angela Merkel auf. Eine schwarz-gelbe Mehrheit gibt es nicht. Das steht fest. Also die zerlegt auch die FDP. Die FDP kann ja die Sache jetzt nicht mitmachen, wird sich sträuben. Das wird schwer werden für sie. Also verliert sie nochmal Wähler. Und die sammelt natürlich Frau Merkel ein und sagt am Ende, wer FDP wählt, wählt Rot-Rot-Grün. Ja, was auch nicht stimmt. Aber das wird die These sein. Und insofern wird sie auf die große Koalition zusteuern, in der sie natürlich Kanzlerin bleibt. Darum geht es hier, die größte Partei in dieser Koalition zu sein. Und deswegen nimmt sie der SPD einfach das Thema und den Linken weg.
So, jetzt kommen wir mal zu Erfurt, denn da ist ja auch ein bisschen Wahlkampf. Die OB-Kandidaten, die sind schon fast alle aufgestellt und da geht es jetzt zur Sache. Wir haben interessante Themen, der Wohnungsmarkt, der ist ja ganz schwierig und ganz eng, es ist schwierig Wohnraum zu finden und wir haben doch noch einige Themen, da geht es um den Kommunalhaushalt. Erwarten Sie einen spannenden Oberbürgermeister-Wahlkampf in Erfurt oder haben Sie auch den Eindruck, dass der schon begonnen hat?
Der hat schon begonnen, aber ich weiß nicht, ob die Menschen draußen das so elektrisiert. Ich meine, natürlich gibt es genug Leute, die eine Wohnung suchen, vor allem möchten sie natürlich eine schöne Wohnung haben, Nähe Zentrum, aber im Grün etc. Das Ganze ist natürlich knapp geworden in Erfurt, weil die Stadt einfach schön ist und zum Leben gut ist und dann hat man Studenten und hat man dies und das. Also ich glaube, so eine Wohnungsgeschichte ist immer wieder ein Thema. Wir haben das ja auch im Berliner Wahlkampf gehabt, aber es dominiert am Ende auch immer die Frage, wer bringt es wie rüber und so ein lokaler, kommunaler Wahlkampf, wenn nicht zufälligerweise eine Kampagne losgetreten wird gegen Geschäftsführer der Stadtwerke oder ähnliches, wo man sehr zugespitzt, plakativ das machen kann. Das hat der Bausowein schon einmal gemacht, ob er es noch ein zweites Mal hinkriegt, mit was auch immer, weiß ich nicht. Er bleibt natürlich so ein kommunaler Wahlkampf, wenn jetzt keine Stadtbahn West gebaut wird, wie in Frankfurt oder irgendetwas, eigentlich relativ lau.
Relativ lau. Was wären denn Themen, was aufreger wären, die Erfurt interessiert, wo es tatsächlich mal unterschiedliche Positionen geben könnte? Bei vielen Sachen sind ja sich die Politikerinnen und Politiker einig.
Ja, der Spielraum ist ja auch gering. Ich meine, Sie müssen doch mal sehen, Herr Hauser, wenn Sie sich so ein Budget einer Stadt anschauen, da sind 85% der Summen festgelegt. Mhm. Das heißt, sie sind vom Gesetzgeber festgelegt, sie sind langfristig, sie müssen soziale Ausgaben machen, sie müssen Menschen unterstützen, sie müssen dies oder jenes. Dann bleibt wirklich nur noch etwas übrig wie Kultur oder andere Dinge, wo dann drum geknapst und geschnitten wird. Das ist nicht gut. Ich sage mal, wir sind noch in einer guten Situation, schauen Sie sich Erfurt an und ich hoffe, wir können das halten. Aber da werden dann am ehesten noch Sachen passieren und wenn da irgendwas Emotionales stattfindet, also was geschlossen wird, was zu uns allen am Herzen liegt, dann kann nochmal so ein Wahlkampf aufflammen, aber im Augenblick sehe ich das nicht.
Also eine abgerissene Mühle oder eine abzureißende Mühle?
Ich meine jetzt die Kartäuser Mühle. Das wäre natürlich sehr traurig, weil der Investor gerne Platzfreiheit haben will. Sie ist nicht die schönste, also wir haben auch schönere Flecken in Erfurt, aber ich glaube, alles, was uns die Altvorderen hinterlassen haben, alles, was eine historische Geschichte hat, alles, was noch herrichtbar ist, sollten wir machen, denn es geht einfach Vielfalt und interessante Ecken in der Stadt verloren, wenn man das alles neu macht. Das heißt also, ich würde nicht an erster Stelle nachgeben dem Investor, sondern sagen, gut, dann macht das jemand in 20 Jahren, dann müssen wir das halt stützen und ein bisschen stehen lassen. Inzwischen werden ja auch eine ganze Reihe von Lücken bebaut in der Stadt, wo ich sage, na ja, siehst du, es geht doch.
Es geht doch. Und es geht auch am Dienstag. Und ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wieder am Montag hören in gewohnter Manier.
Ja, dann ist ja auch kein Reformationstag. Da machen Sie nicht frei.
Ja. Herr Lochthofen, ich bedanke mich fürs Gespräch und Ihnen noch einen schönen Tag.
Eine schöne sonnige Woche vielleicht.
Tschüss.